herzlich willkommen zu Feierabend, der Besser-Hier-Podcast. Wir sind zurück mit einer neuen Folge, heute aus Winsen an der Luhe. Meine Kollegin Katharina und ich bin Marie vom Besser-Hier-Team, wir sind hier heute bei Bausch, einem 1968 gegründeten Familienunternehmen. Und wir sprechen mit Christoph Bausch, der das Unternehmen gemeinsam mit seinen beiden Brüdern leitet. Er ist zuständig für die Bereiche Technik, Personal und Controlling. Und wir möchten mit ihm über Kommunikation und Führung bei Bausch sprechen. Ja, Herr Bausch, hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Als erste Frage würde ich gern einmal wissen, was genau macht denn eigentlich Bausch und was ist vielleicht auch das Erfolgsrezept Ihres Familienunternehmens?
Ja, hallo, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Das macht mir natürlich eine große Freude. Was macht Bausch? Wir sind Schneider, wir sind aber Papierschneider. Also wir schneiden Papier in einen Bogen oder eine Rolle und machen das immer dann, wenn es kein Mainstream-Produkt ist, wie zum Beispiel A4, Kopierpapier oder also alles, was nicht Mainstream ist und in industriellen Prozessen verwendet wird, das schneiden wir. Und Sie fragen jetzt nach dem Erfolgsrezept. Erfolgsrezept habe ich nicht so gerne, das Wort, weil das klingt so, als hätte man verschiedene Bausteine und dann hat man am Ende Erfolg. Und so klappt das leider nicht, sondern Erfolg geht seine eigenen Wege. Wenn ich Erfolg definiere, muss ich erstmal sagen, ja, was sind denn überhaupt meine Wertekriterien? Nach welchen Wertekriterien bemesse ich Erfolg? Und auch die sind sehr individuell. Was ist für uns drei Brüder Erfolg? Und ich glaube, auf der ersten Linie müssen wir natürlich als Unternehmen Gewinne machen. Und das sage ich jetzt nicht aus dem Thema Gier heraus oder aus der Intuition Gier, sondern ne, ein Unternehmen braucht Gewinne wie eine Pflanze Wasser. Aber genauso wichtig ist für uns der wertschätzende Umgang auf Augenhöhe mit unserem Gegenüber. Wobei es völlig egal ist, ob das jetzt ein Kunde, ein Lieferant, ob das Mitarbeiter sind, ob das der Staat ist oder ob es zwei sehr sympathische Damen vom Podcast besser hier sind. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass wir eine gute Atmosphäre haben, dass wir uns wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, das ist auch eines unserer Punkte, auf die wir achten und nach denen wir uns richten. Und ich glaube, dass wir da auch erfolgreich sind.
Was sind denn vielleicht aus Ihrer Sicht noch weitere Stärken und Ansprüche des Unternehmens, die Ihnen da wichtig sind?
Ich finde den gesamtheitlichen Blick auf etwas immer enorm wichtig. Und ich erinnere mich an meine erste Vorlesung Betriebswirtschaft Uni. Da hat uns der Professor gefragt, was ist das Wichtigste an einem Auto? Und wir haben uns da 10 Minuten als Studenten drüber gestritten. Und am Ende hat er gesagt, Leute, ihr müsst bitte für euer Leben begreifen, das Wichtigste am Auto ist, dass alles zusammenspielt. Nicht der Motor, nicht der Fahrer, nicht der Zündschlüssel, nicht das Benzin, nicht die Räder. Alles muss an seinem richtigen Platz funktionieren. So, und ich glaube, unsere Stärke ist nicht irgendwo in einem einzelnen Teil. Ne? Wenn wir jetzt das ganze Auto mal wegnehmen und ein Uhrwerk nehmen und sagen, so, welches ist unser wichtigstes Rädchen im Uhrwerk? Nee, haben wir nicht. Oder andersrum, das wichtigste Rädchen in unserem Uhrwerk ist das, was sich vielleicht gerade nicht so optimal dreht. Wo müssen wir die Zähne nachfeilen? Wo müssen wir Öl schmieren? Ne? Dass dieses Uhrwerk tickt, reibungslos. So. Und ich glaube, unsere Stärke ist der Blick aufs Gesamte.
Wie war denn Ihr Weg sozusagen in dieses Uhrwerk, in dieses Unternehmen Bausch, die Entscheidung, Teil des Familienunternehmens zu werden?
Ja, ganz interessant. Vorweg möchte ich nehmen, der Hauptgrund, weshalb ich hier reingekommen bin, war, weil ich mir erhofft habe, dass mein Vater mich endlich sieht als Sohn. Interessant ist, er hat das immer getan, ich habe es bloß nicht gemerkt. Und ich habe lange nicht gemerkt, dass er mich immer gesehen hat als Sohn und ich wollte unbedingt hier rein, weil ich dachte so, dann bin ich direkt in seinem Fokus, direkt unter seinen Augen, dann muss er mich ja wahrnehmen. So. Und das war die eigentliche Intention, aber ich habe lange gebraucht, bis ich dahin kam. Ich bin eigentlich ein klassischer Besser-Hier-Adressat. Ich war nämlich 19 Jahre weg aus Winsen. Ich bin, meine Frau und ich sind alte Schülerliebe, haben uns hier auf der Schule kennengelernt. Und das Erste, was wir vorhatten, als wir hier fertig waren, weg. Raus hier. Ne? Das geht so nicht. Wir müssen die Welt sehen. Und haben wir dann auch gemacht. Wir waren in Österreich, dann waren wir 8 Jahre in Bielefeld, dann waren wir nochmal 5 Jahre in Holland. Und irgendwann packte uns so der Gedanke so, sag mal, was ist eigentlich Heimat und wie wichtig ist uns Heimat und wie definieren wir überhaupt Heimat? Und wissen Sie, was wir Heimat, wie wir Heimat am Ende definiert haben, kann man eigentlich keinen erzählen, bleibt ja auch unter uns, hört ja auch sonst keiner. Tatsächlich haben wir viel überlegt und haben dann festgestellt, Heimat für uns ist, wo wir begraben werden möchten. verrückt, ne? Kann man denken drüber, was man will, war für uns aber in dem Moment, würde ich heute wahrscheinlich auch anders definieren, aber damals war das so, weil wir hatten so im Freundeskreis ein paar Todesfälle und haben gedacht, oh Gott, wo werden die denn wohl begraben, wie sieht das aus? So, ne? Und da sind wir drauf gekommen und dann entstand so der Punkt, nee, wir möchten eigentlich wieder zurück. Und in diesem Zurückkommen dann, ne, da merkte ich, wie dieser Wunsch in mir so groß wurde, ich möchte, dass mein Vater mich sieht.
Und als Sie dann in dem Unternehmen, in das Unternehmen eingestiegen sind und hier angefangen haben, welche Kompetenzen haben Sie eingebracht oder bringen Sie auch ein?
Ich habe schon ein paar Meilen auf dem Tacho, ich habe also einige graue Haare, deswegen haben die Kompetenzen, mit denen ich hier mal angefangen habe, heute nicht mehr viel mit mir zu tun. Also klar, ich bin direkt oder durch das Studium bin ich ja Kostenrechner gewesen und habe tatsächlich im Unternehmen eine Kostenrechnung implementiert. Das waren meine damaligen Kompetenzen, die hier auch wichtig waren zu dem Zeitpunkt. Später bin ich durch meine handwerkliche Ausbildung, habe ich technische Kompetenzen hier mit reingebracht. Und heute, ja, es ist mal das, wofür ich brenne, das ist Kommunikation. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, heute wirklich das ist, wo ich gefordert bin und wo ich auch da bin. Also ich glaube, Technik auch noch. Und ja, ich sag mal, die Betriebswirtschaft ist etwas in den Hintergrund getreten. Das machen ja heute auch die ganzen EDV-Systeme. Insofern sehe ich heute meine Hauptkompetenz tatsächlich im Bereich Kommunikation.
Das ist ein spannendes Thema, Kommunikation und Zusammenarbeit. Und jetzt auch eine von Ihren drei Kompetenzen, die Sie gerade beschrieben haben, betriebswirtschaftlich, technisch und dann aber auch die ganzen internen Zusammenhänge, was das ja, miteinander auch angeht. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass Sie sich vielleicht davon für interessieren oder auch so viel Wissen in dem Bereich mitbringen. Und Sie haben ja auch eben schon mal so ein bisschen reflektiert auf Ihren Weg zurückgeschaut. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen genauer sagen, wie Sie vielleicht, Sie sind ja nämlich auch zertifizierter Coach und Mediator, wie Sie tatsächlich unter diesem Aspekt Zusammenarbeit noch mal so ein bisschen anders kennengelernt haben oder wie Sie es genau sehen. Vielleicht vorher, vor der Ausbildung, haben Sie es noch ein bisschen anders gesehen. Was hat das für einen Einfluss mitgebracht, dass Sie diese Ausbildung gemacht haben?
Ja, klar, das hat natürlich einen großen Einfluss gehabt. Also vorweg muss ich tatsächlich sagen, dass aus großen Krisen heraus ja oft Veränderungen entstehen. Und das ist auch so gewesen. Ne? Also wir drei Brüder arbeiten wirklich, wirklich, das ist unsere Stärke. Wir sind klasse miteinander. Wir sind ein super Team, wirklich ein super Team. Aber ich muss auch genauso sagen, ne, das ist aus einer Krise heraus entstanden. Das war nicht immer so. Und es hat, gerade wenn man als Familienunternehmen tätig ist, ne, sind wir ja in der Familie, haben wir verschiedene Rollen. Wir sind Brüder, wir sind Geschäftspartner, wir sind aber auch Onkel oder Väter. Ne? Und aus diesen unterschiedlichen Rollen heraus sind auf einmal Konflikte in der Familie entstanden, wo wir so gedacht haben, so böse Falle. So, und irgendwie, wie kommen wir da raus? Und da ja, hole ich jetzt ein kleines bisschen aus, weil wir eben in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft heute haben wir gelernt, mit Konflikten so umzugehen, dass wir sagen, Konflikte dürfen nicht sein. Benehmt euch mal wie Erwachsene. Mhm. Ne? Oder so, wo implizit gesagt wird, wer sich streitet oder wer einen Konflikt hat, ist kindisch. Mhm. Und ne, das erzähle ich aber jetzt nicht als Vorwurf, sondern wir standen ja davor irgendwo mit diesem Fragezeichen in den Augen, haben gesagt, so, ey, wir haben jetzt einen Konflikt, aber wir sind irgendwie nicht, wir fühlen uns gar nicht kindisch. Und irgendwie müssen wir da raus. Aber es war so schon massiv irgendwie, weil es hängen ja nicht nur, also es hängt unser aller Existenz daran ab, nicht nur unsere Brüderexistenz, die Familien, sondern auch andere Familien. Und wir wussten ganz genau, da gibt es nur einen Weg und der muss nach vorne zusammen. Das geht nicht. Ne? Mhm. Und aus dieser Krise heraus, oder das waren mehrere Krisen, also es ist nicht eine große Explosion gewesen, sondern es waren viele kleine Scharmützel links und rechts des gemeinsamen Weges. Die ne, Brüder haben ja auch eine Vergangenheit, ne? Da gibt es ja auch immer Rollen. So, ne? Und aus dieser Krise heraus kam irgendwo plötzlich mein Interesse, das werde ich nie vergessen, da kriegte ich von der IHK eine Mail in einer meiner dunkelsten Tagen, saß ich vor meinem Schreibtisch und denke so, oh Mann, wie soll das jetzt weitergehen? Und dann ploppte so eine E-Mail hoch, da stand, ja, wir laden Sie ein zum Tag des Konfliktes in der IHK in Lüneburg. Und ich gucke auf die E-Mail und denke so, ja, das mache ich. Das ist es. Ja. Also das war so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, manchmal gibt es so Schlüsselelemente, Schlüsselerlebnisse im Leben und die werde ich nie vergessen. Mhm. Und ich habe also keine 10 Sekunden gebraucht, um da mich anzumelden und bin da hingegangen. Und als ich da hinkam, da habe ich gesehen, da waren lauter Mediatoren. Und ich hatte Mediator vorher schon mal gehört, aber waren lauter Mediatoren und auch Ausbildung. Und ich wusste auch in der Sekunde, wo ich da war und gesehen habe, also, du kannst dich hier als Mediator ausbilden lassen. Ich wusste, das mache ich. Also das war, weiß nicht, das hat mich getroffen wie ein Blitz. Ja, und ich wusste, ich mache das und dann, klar, okay, geht natürlich Zeit ins Land, so, und dann bin ich Mediator, habe ich mich angemeldet, die Ausbildung gemacht und in der Ausbildung gab es dann noch die Möglichkeit, weiterzubilden als mediativer Coach und irgendwie hatte ich da schon so viel Freude und so viel, das war so, ich dachte so, ich habe endlich was Professionelles in der Hand, wie ich mit Konflikten umgehen kann und wie ich mit Menschen auf Augenhöhe begegnen kann und wie auch als Coach auf einmal, als Vater, habe ich gedacht so, boah, ich bin jetzt nicht mehr hier der Vater, der seinen Kindern sagt, so musst du das machen, weil dann wirst du glücklich. Sondern ich habe gelernt, die Persönlichkeit zu sehen und zu gucken, was brauchst du denn, damit du glücklich wirst? Ne? Das ist ja nicht meins. Ne? Und all das plötzlich, diese Chance, das zu lernen und zu sehen, also das hat mich durch und durch getroffen. Ja, oh Gott, jetzt habe ich Ihre Frage beantwortet.
Total super. Mich würde jetzt noch interessieren, Sie haben jetzt gerade so viel vom Thema auch Konflikten und von Konflikten lernen und daran wachsen und wie man die positiv nutzen kann, gerade wenn man zum Beispiel auch im Unternehmen viele unterschiedliche Persönlichkeiten hat, die unterschiedliches Wissen mitbringen. Wie machen Sie das denn bei sich im Unternehmen? Vielleicht können Sie ja noch ein bisschen genauer erzählen, dass Sie gemeinsam an Konflikten wachsen und so die Zusammenarbeit noch weiter gefördert wird. Wie machen Sie es tatsächlich im Unternehmen?
Ja, also ganz vorab, ne? Klappt nicht.
Das heißt?
Nein, das habe ich jetzt sehr provokativ gesagt. Wenn ich das präzisieren soll, dann möchte ich gerne sagen, ich möchte es viel schneller haben. Und ich habe so das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran. Aber da habe ich was Wunderbares gelernt und das ist auch wirklich, wirklich wahr. Und zwar war ich da auf irgendeinem Seminar und da ging es um Unternehmenskultur. Und ich wollte, ne, diese Unternehmenskultur des Streites und des guten Miteinanders, das ist mir unheimlich wichtig. So. Und ich bin dann da rein und irgendwie habe einen Vortrag gehört und stellte dann so auch diese Frage, ja, wenn wir also diese Unternehmenskultur gestalten, dann müssen wir doch, und dann fing die mich gleich an zu unterbrechen, hat gesagt, stopp. Ich dachte so, stopp. Sie können keine Unternehmenskultur gestalten. Ich habe die nicht verstanden. Ich denke so, wieso? Ich bin Unternehmer, natürlich gestalte ich die Unternehmenskultur. Sagt sie, nee. Eine Unternehmenskultur lebt aus sich heraus. Eine Kultur besteht, die lebt aus den Personen, die diese Kultur leben. Und ja, sie können Impulse reingeben. Aber was davon aufgenommen wird und was davon gelebt wird, das haben sie nicht nur in der Hand, das entscheiden die anderen. Und ich bin viel später nochmal auf ein Zitat von Konrad Lorenz gestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie, kennen Sie Konrad Lorenz, kennen Sie vielleicht diesen Verhaltensforscher? Und der hat gesagt, und das finde ich ganz, ganz, ganz toll, der hat gesagt, gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht umgesetzt und umgesetzt ist nicht beibehalten.
Ja.
Ist, ne? Aber da wird eben deutlich, wie viele Schritte von einem Gedanken bis zum Beibehalten sind. Ne?
Ja.
Und jetzt, so, und deswegen zum Thema Unternehmenskultur und deswegen, als ich eben sagte, klappt nicht, heißt jetzt nicht, oh, ich lehne mich zurück und lasse alles so sein, sondern ich gebe Impulse. Ne? Aber so wie, bis diese, ich nenne es jetzt mal Konrad-Lorenz-Kette zum Leben erweckt wird oder durchgängig lebt, werde ich wahrscheinlich schon in Rente sein. Ich weiß es nicht oder keine Ahnung. Das ist auch etwas, was nie aufhört.
Vielleicht können Sie noch mal sagen, welche Impulse möchten Sie denn da setzen als Führungskraft tatsächlich? Sie haben gesagt, Ihnen ist es wichtig, Impulse zu setzen. Sie hatten ja schon mal das Thema wertschätzende Kommunikation erwähnt. Wo achten Sie da genau drauf bei Ihrer Kommunikation? Vielleicht können Sie da noch mal so ein paar Einblicke geben, wie Sie es tatsächlich versuchen zu leben im Alltag dann.
Ja, das sehr, sehr gerne. Das auch finde ich ein total wichtiger und schöner, wirklich ein schöner Punkt. Und wie versuche ich das mit einer kurzen Antwort, mit meiner Haltung? So, das klingt jetzt auch erstmal so, was meint er denn jetzt? Und da möchte ich auch furchtbar gerne auch ein bisschen ausholen. Und zwar eine Haltung, wir Menschen stecken in einem alle. Also nehme ich uns Grund, alle. Es gibt keinen, meines Erachtens gibt es da keine Unterschiede. Wir stecken in einem Dilemma. Und zwar möchten wir gerne alle so angenommen werden, wie wir sind. Wir erwarten von unserem Gegenüber, hey, ich bin doch ich und nehme mich bitte so an, schätze mich so wert, akzeptiere mich so, wie ich bin. Mhm. Das wünscht sich jeder von uns so. Der Punkt ist aber, wir leben das so nicht, sondern wir sagen, ja, ich schätze dich wert, wenn du das und das machst. Wenn du die und die Leistung in der und der Zeit erbringst, dann schätze ich dich. Grundsätzlich handeln wir völlig anders, als wir erwarten, wie man mit uns umgeht. Und da sind wir, das muss ich jetzt mal so sagen, wir sind da nicht nachhaltig. Ja, nachhaltig wäre, wenn wir die Wertschätzung geben können. Und ich möchte jetzt mal einen Begriff hier reinschmeißen, muss man sehr vorsichtig sein, weil der ist schwer belastet. Aber am Ende ist es das und das ist der Begriff Liebe. Und bitte nicht Hollywood, ne, sondern tatsächlich Liebe im Sinne von Wertschätzung, Akzeptanz, Zuhören, miteinander gehen, handreichen, auch mal Stopp sagen, auch mal sagen, nein, hier jetzt bitte nicht, ich muss mich schützen. Also so, und vor dem Hintergrund, jetzt komme ich auf meine Haltung. Und ich versuche, also natürlich, da bin ich lange nicht angekommen, lange nicht. Ne? Aber diese Haltung einzunehmen, ich nehme dich so an, wie du bist, mein Gegenüber. Du, was weiß ich, ne? Diese grelle grüne Farbe, also niemand hier hat was Grünes an, nur für die Hörer gerade mal, aber wenn ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, was niemanden verletzt, ja? Ja. Aber dieses grelle grüne T-Shirt, was mir in den Augen schmerzt, nee, das hast du jetzt an und das ist so und du magst das und alles klar, das akzeptiere ich jetzt einfach mal und guck durch diesen Schmerz hindurch und sag, wen sehe ich denn da? Da sieht man ganz, also ich habe das jetzt ein paar Mal hingekriegt, auch hier im Unternehmen. Ganz wichtig ist, dass von dieser Esoterik, ah, wir haben uns alle lieb und wir machen Räucherstäbchen an, ja, und essen Kekse und finden es toll. So ist es nicht, sondern es ist die innere Haltung der Akzeptanz, dass derjenige, der mir gegenüber, oder diejenige, die mir gegenüber sitzt, dass ich sie annehme, ja, respektiere, dass da eine andere Meinung ist und so. Gut, und dann kommt es natürlich jetzt immer darauf an, was passiert mit dem Gegenüber, wenn der deinen Knüppel rausholt. Ja, das ist natürlich irgendwann zu Ende, klar. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Erfahrung, also diesen Knüppel verbal, das ist jetzt auch wieder sehr übertreibend, aber dadurch wird es anschaulich. Ne? Aber wenn wir jetzt mal sagen, es endet in einem Konflikt, ne? Wenn wir das Wort Knüppel jetzt mal als Konflikt nehmen. Den Konflikt gibt es immer nur, wenn ich aggressiv werde. Oder andersrum, wenn mein Gegenüber aggressiv wird, ich kann diese Aggression nicht abfedern und nehme die auf und werde selber aggressiv. So, und dann haben wir nämlich den Konflikt. Ne? Und wenn wir mit dieser wertschätzenden Haltung miteinander umgehen, sie wirklich, da kann ich Ihnen jetzt aus eigener Erfahrung sagen, die Konflikte nehmen so rapide ab, dass ich einfach nur sagen kann, das ist für mich ein Wunder. Und ich bin, ja, merkt man wahrscheinlich schon, wie ich erzähle, wie begeistert ich bin. Ne? Ich bin davon zutiefst überzeugt. Und das ist auch der Grund, weshalb ich sofort Ja gesagt habe zu diesem Podcast, weil ich so denke, ah, ich möchte das erzählen.
Ja, total spannend. Das ist eine Möglichkeit, wie man quasi, wenn es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Auffassungen gibt, wie man damit umgehen kann, vielleicht in der einen oder anderen Situation sie auch nutzen kann oder auch wenn mal unterschiedliche Meinungen bestehen, dass man trotzdem in eigenen einzelnen Gebieten weiterhin zusammenarbeiten kann und wertschätzend da miteinander umgeht und das einfach nutzt, dass es nicht dieses oberschwellige Harmonie ist, was Sie beschrieben haben, das ist ja eigentlich genau, wenn man das vermeiden würde, richtig, sondern dass man da reingeht und eine Art und Weise findet, durch die Haltung damit umzugehen. Das ist total wichtig und total spannend, dass Sie das so erzählen und auch total toll, dass Sie das so im Unternehmen angehen. Vielen Dank, dass Sie da so von erzählt haben. Es war total spannend für uns an der Stelle bis hier schon mal.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, also darf ich noch einschieben? Also wirklich, Sie sagen ja, also ich gebe das ins Unternehmen rein. Das ist mein Impuls in die Kultur. Und am Anfang habe ich ja diesen Witz gerissen, ne? Nee, klappt nicht. Und das ist auch so, ne? Also wie oft ich schon Mediationen angeboten habe, da gibt es irgendwo Zoff. Und die, ne, wir müssen, ich gehe auf die Leute zu und sage, ey, pass auf, wir machen eine Mediation. Nö. Wieso das denn nicht? Nee, geht auch so. Also ich möchte auch gleich hier mit reingeben, ja, das ist eine tolle Sache. Und jeder, der schon mal diesen Lagerfeuermoment hatte, wie in einer Krise durch gemeinsames Zusammenarbeiten plötzlich eine ungeheure Verbindung entsteht. Jeder, der das schon mal erlebt hat, der kann sich vorstellen, was entsteht, wenn man einen Konflikt, diese Krise gemeinsam meistert, wenn sich beide Parteien an einen Tisch setzen und sagen, so, ja, wir machen das jetzt, diese Krise zusammen, lösen wir auf und dann entsteht ein verbindendes Moment und dieses verbindende Moment schafft dann auch wieder einen neuen Zusammenhalt. Aber da sind wir in der Gesellschaft leider noch nicht.
Ja, es ist ein Weg, der sich entwickelt und wo jeder sozusagen seinen Teil auch beitragen muss und auch dafür bereit sein muss tatsächlich. Ja. Aber total wichtig und spannend, was Sie erzählt haben. Wie wird sich das alles weiterentwickeln, wenn Sie auch nochmal an Ihre Rolle als Führungskraft denken? Kommen da noch mehr Einflüsse aus dem Coaching vielleicht zukünftig hinzu? Oder was denken Sie einfach, was passiert da in Zukunft mit der Rolle als Führungskraft? Wie wird es sich noch weiter verändern?
Oh ja, in die Zukunft schauen ist nicht so meins, ganz ehrlich.
Schade, das wäre sehr hilfreich.
Ja, ne? Nee, sagen wir es mal so, was ich machen kann, ist, ich kann natürlich sagen, was ich beobachte und ich kann sagen, was ich für mich persönlich für Schlüsse daraus ziehe. Ne? Das ist übrigens auch so diese Haltung, ne? Ich kann nicht in die Zukunft gucken, wer bin ich, dass ich urteile, was gut und was schlecht ist, was passieren wird. Ne? Mit dieser Haltung, was glaube ich? Also ich stelle fest, dass die nachwachsenden Generationen sehr viel anderen Anspruch an das Arbeitsleben haben, als zum Beispiel meine Generation oder vielleicht auch, also ich bin jetzt 60, als auch die 50-Jährigen und die 40-Jährigen, die sind gerade noch so, finde ich, jetzt gerade so in der Mitte. So, und dann 30, 20-Jährigen, die haben einen ganz anderen Anspruch als die 60- und 50-Jährigen. Und da kracht es natürlich ganz gewaltig. So. Und ich glaube, dass durch diese veränderte Anspruchshaltung auch eine veränderte Führung einhergehen muss. Und, so, und da müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen, so Coaching als Führung, würde ich jetzt erstmal ganz brüsk sagen, nee. Geht nicht. Wobei ich das gleich einschränken möchte, ne? Coaching als Führung, weil wir, ich möchte nicht wieder in diese Räucherstäbchen-Mentalität reinrutschen, ne? Dass wir uns alle lieb haben, sondern ein Unternehmen muss ganz klar geführt werden durch Entscheider, die in einem, heute ist es so, dass eine bestimmte Gruppe, meistens sind es ja Gruppe, manchmal ist es auch der Unternehmer alleine, wie auch immer, aber es gibt jedenfalls eine Einheit, so, und die Aufgabe dieser Einheit ist es, dass der Rest des Teams mitkommt. So. Und dazu gehört auf der einen Seite eine gewisse Klarheit dessen, was, wo es hingehen soll. Damit alle wissen, das ist unser Weg. Ja? Und da gehen wir jetzt hin. Und natürlich respektieren wir, wenn da einer nicht mit will, dann okay. Ja, darf er. Natürlich darf er uns verlassen. Oder wenn wir feststellen, du, wir wollen da hin und wir haben das Gefühl, du gehst aber in eine andere Richtung, dann entweder korrigierst du deinen Kurs oder du musst im nächsten Hafen vom Bord. So, das ist aber eine Klarheit in der Kommunikation, die aber auch wertschätzend geschehen soll. Ne? Und auf eine Art und Weise, die nicht heißt, du als Person bist hier nicht geachtet, geschätzt oder was auch immer, sondern die Art und Weise, wie du leistest, passt einfach nicht zu uns. Das hat keine Wertung deiner Leistung, sondern es ist eine Frage unseres Maßstabes. Und du musst dich jetzt entscheiden, ob du dich unserem Maßstab anpassen möchtest oder nicht. So, und da bedarf es natürlich einer Kommunikation, bei der Coaching-Einfluss hilfreich ist. Ja, also der Coach, der schon weiß, wie er kommuniziert und seinem Gegenüber in der Kommunikation die Chance gibt, dass seine Persönlichkeit gewertschätzt wird und die Entwicklung seiner Persönlichkeit auch beachtet wird.
Ja, klingt spannend. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn ich das jetzt gehört habe als Zuhörer und sage, Mensch, das klingt ja total spannend. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir noch ein bisschen was genauer angeguckt habe zum Unternehmen, vielleicht bewerbe ich mich da. Als was kann ich mich denn bei Ihnen bewerben und wie mache ich das am besten, wenn ich das jetzt möchte?
Also was müssen Sie tun? Natürlich, selbstverständlich. Oder ihr, was musst du tun? Also was bieten wir an? Wir bieten Maschinen- und Anlagenführer an. Wir sind aber jetzt nicht so ein Riesenunternehmen, dass wir unbegrenzt Maschinen- und Anlagenführer einstellen. Mhm. Also maximal 2 pro Jahr. Und dann machen wir alle paar Jahre auch Kaufleute für Bürokommunikation, bilden wir aus. Das ist aber auch sehr dünn, weil wenn wir eine Auszubildende oder einen Auszubildenden haben, dann ist da auch erstmal 3 Jahre ist die Stelle besetzt. Ne? So. Also das sind aber die beiden Berufe, in denen wir ausbilden und bewerben. Da müsste man dann eben auf unsere Webseite gehen, www.bauschpapier.de, alles ein Wort, ohne Punkt und Komma, oder auf unsere Schwesterfirma bausch-convert.de. Das sind die beiden Webseiten.
Dann von meiner Seite schon mal vielen Dank.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken, Herr Bausch, für die spannenden Einblicke und dass Sie so zu Ihrer Haltung zu Kommunikation und Führung uns so viel erzählt haben. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute mit unserem Podcast. Hört auch gern beim nächsten Mal wieder rein oder schaut auch auf unserem Blog vorbei auf www.besserhier.de. Wir sagen tschüss.
Jo, tschüss.
Tschüss.